Guten Tag, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Schweizer Zeit-Sendung bei Radio Kontrafunk. Mein Name ist Ulrich Schlür, ich bin Redaktor bei der in 14 Tage Abstand erscheinenden konservativen Zeitung Schweizer Zeit. Mir gegenüber sitzt Rechtsanwalt Philipp Kruse. Herr Kruse hat sich vor allem während der Pandemie einen Namen gemacht, dass er teilweise Kritik, teilweise dezidierte Kritik geäußert hat an staatlichen Massnahmen, die da getroffen worden sind, im Namen von oder unter Vorwand von Pandemie. Darüber werden wir jetzt sprechen. Wir haben einen etwas provokanten Titel gesetzt. Gleitet die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, ab in eine Art Diktatur? Das ist eine Frage, die Herr Kruse dann beantworten wird. Wir können davon ausgehen, dass es die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, schon lange gibt. Die führte lange Zeit ein diskretes Dasein. Man hat in der Öffentlichkeit nicht viel von ihr gehört. Vielleicht die Gesundheitsministerien der Länder schon. Sie hat vor allem Empfehlungen abgegeben im Rahmen von Krankheiten und von Seuchen. Herr Kruse, können Sie uns einmal kurz erklären, welchen Zielsetzungen diese WHO eigentlich gefolgt ist und wer ihr diese Zielsetzungen vermittelt hat?
Die WHO wurde in Genf 1948 gegründet, und zwar als eine Unterorganisation der UNO. Die UNO war 1946 unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, als völkerverbindende Organisation mit dem Hauptziel zu verhindern, dass es jemals wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen konnte. Und in diesem Zusammenhang ist auch die Gründung der WHO einzuordnen. Sie wurde gegründet mittels einer Verfassung. Die Verfassung ist für alle Beteiligten und auch für die Schweiz am 7. April 1948 in Kraft getreten. Und dort findet man ihren Auftrag. Der Auftrag in Artikel 1 lautet: Der Zweck der Weltgesundheitsorganisation besteht darin, allen Völkern zur Erreichung des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu verhelfen. Das ist eine sehr hohe Ambition, wenn man bedenkt, dass noch heute nach den Grundsätzen des Hippokrates den Ärzten es vorgegeben ist, in allererster Linie zu einmal nicht zu schaden, dann zu schützen und im besten Falle auch zu heilen. Und hier also ein sehr hohes, hochgestecktes Ziel, den Völkern zur Erreichung des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu verhelfen. Dieses Ziel ist im Konsens zusammen zustande gekommen, nämlich von 194 Mitgliedstaaten so festgelegt worden.
Damit ist klar, es handelt sich um eine Unterorganisation der UNO. Jetzt kommt da natürlich sofort die Frage, wie nehmen Staaten Einfluss auf das konkrete Vorgehen der WHO? Können sie Einfluss nehmen oder müssen sie einfach übernehmen, was da kommt?
Die Weltgesundheitsorganisation ist keine supranationale Organisation. Sie kann nicht aus eigenem Recht von oben nach unten anordnen, was zu tun ist. Sie ist aufgebaut nach dem Prinzip einer gewöhnlichen internationalen Organisation und ihr Hauptorgan ist die Weltgesundheitsversammlung, die jeweils Ende Mai in Genf zusammentritt, bestehend aus den Vertretern sämtlicher 194 Mitgliedstaaten. Der Hauptweg also, Einfluss zu nehmen, ist über die Weltgesundheitsversammlung. Natürlich kann ein Staat auch während des Jahres versuchen, Einfluss zu nehmen, Vorschläge einzubringen. Es gibt ein sehr wichtiges Steuerungsgremium der WHO, das ist der Exekutivrat. Er besteht aus 34 Mitgliedern, die für 3 Jahre gewählt sind und jeweils einmal pro Jahr in Genf tagen. Es gab jetzt gerade eine außerordentliche Tagung vom 3. bis 11. Februar. Auch hier in diesem Exekutivrat kann Einfluss genommen werden. Dann gibt es noch diverse Arbeitsgruppen, wie jetzt gerade eben zuletzt die Arbeitsgruppen für die Aushandlung und Ausformulierung der internationalen Gesundheitsvorschriften und eine analoge, parallele Arbeitsgruppe für den Pandemievertrag. Aber darüber hinaus gibt es einzelne Staaten, die einen ganz besonders intensiven Einfluss ausüben, und da stehen an der Spitze die Vereinigten Staaten.
Als Unterorganisation ohne direkte Exekutivgewalt hat die WHO ja dann auch tatsächlich seit ihrer Existenz immer wieder Empfehlungen abgegeben. Empfehlungen an die Mitgliedstaaten. In den Generalversammlungen hat man Resolutionen gefasst. Mit der Covid-Pandemie aber hat sich etwas geändert. Da ging es plötzlich nicht mehr nur um Empfehlungen, sondern da ging es darum, dass man eigentliche Auflagen und Vorschriften formuliert hat. Wie ist es zu diesem Wechsel gekommen?
Ja, man muss vorausschicken, dass die Covid-Pandemie gemanagt wurde auf der Basis der internationalen Gesundheitsvorschriften, die seit 2007 gelten. Und man muss diese internationalen Gesundheitsvorschriften an und für sich einordnen als einerseits auch einen völkerrechtlichen Vertrag, aber aufgrund der WHO-Verfassung unter einem besonderen Regime. Er wird betrachtet als administrative Vorschriften zur besseren Bewältigung von pandemischen Situationen und regelt die Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten. Und eine Eigenheit dieser Gesundheitsvorschriften von Anfang an, seit ihrer Gültigkeit 2007, besteht darin, dass sie dem Generaldirektor die Kompetenz einräumen, die Pandemie auszurufen. Der technische Begriff lautet öffentlicher Gesundheitsnotstand von internationaler Tragweite. Public Health Emergency of International Concern. Dazu hat er die Alleinkompetenz. Es gibt kein Gremium, das ihn diesbezüglich korrigieren könnte. Die Dauer ist jeweils für 6 Monate und wurde erstmals ausgerufen unter Covid am 30. Januar 2020 und nachher immer wieder verlängert bis zur Aufhebung am 5. Mai 2022.
Jetzt sprechen wir natürlich auch von Verfassungsrecht, wenn wir über die Stellung von WHO und von WHO-Empfehlungen und von WHO-Anordnungen diskutieren. Nun gehört es ja zu jedem demokratischen System, weltumspannend, wo Demokratie herrscht, wird die Exekutive kontrolliert von einer gesetzgebenden Behörde, also von einem Parlament. Jetzt hat diese WHO offensichtlich oder ihr Generaldirektor hat da Kompetenz für also Anordnungen einer Exekutive. Wer übt das Kontrollrecht über ihn aus?
Die Kontrolle wird ausschließlich durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der Weltgesundheitsversammlung ausgeübt. Es gibt kein Kontrollgremium. Es gibt keine eigentliche Aufsichtsinstanz, welche die Empfehlungen und die Handlungen des Generaldirektors überprüfen könnte auf die Wirksamkeit hin oder eine Rechtskontrolle vornehmen könnte, ob eine Pandemie noch immer gerechtfertigt ist. Und schon gar nicht gibt es einen Mechanismus von Verantwortlichkeit. Im Gegenteil, sämtliche Personen, die für die WHO arbeiten und ihre Organe, genießen vollumfängliche Immunität. Darf ich noch kurz den zweiten Teil meiner vorangegangenen Antwort auf Ihre vorangegangene Frage nachschieben? Die Frage war, wie kam es zu diesem Wechsel unter Covid?
Ja.
Und einerseits haben wir also eine neue Rechtsgrundlage, respektive eine nicht ganz neue, 2007, aber eine sehr wichtige Rechtsgrundlage. Ausschließliche Kompetenz zur Ausrufung von Pandemien bei einer Person. Zweitens die Kompetenz, Empfehlungen auszusprechen. Diese Empfehlungen haben aber nie eine eigentlich juristische Rechtsverbindlichkeit gehabt. Sie wurden befolgt. Warum? Weil die Staaten zu 100% die Informationen, die von der WHO kamen, die pandemierelevanten Informationen zur Frage, wie gefährlich ist Covid-19 und welche Gegenmittel gibt es, die wurden 1:1 übernommen, sei es aus Panik, sei es aus Inkompetenz, auf der Suche nach einer raschen Lösung. Man kann sagen, die Informationen der WHO wurden als Best Practice in Notsituationen 1:1 übernommen. Und wir haben das so gesehen während der gesamten Pandemie in der Politik des Bundesrates und in seiner Kommunikation. Er hat sich immer wieder auf die WHO berufen, aber auch in der Kommunikation des Bundesgerichtes in den Urteilen. Es hieß immer wieder, solange der Pandemiezustand ausgerufen ist, muss man den entscheidenden Behörden einen erweiterten Ermessensspielraum zubilligen. Und als Gericht dürfen wir erst dann intervenieren, wenn feststeht, dass die Verwaltungsbehörden gegen die Empfehlungen der WHO verstoßen haben. Das heißt, es ist ein freiwilliger Kompetenzverzicht gewesen seitens sämtlicher Regierungen, seitens sämtlicher Staatsorgane, auch in der Schweiz, in der Meinung, dass die WHO die oberste Expertise hat in Sachen Pandemiefragen. Und aus dieser Situation heraus sollen jetzt durch die Anpassung der internationalen Gesundheitsvorschriften soll eine formelle Verdeutlichung erfolgen, nämlich dahingehend, dass sämtliche Informationen der WHO für die Staaten maßgeblich sind. Die Staaten werden in Zukunft sämtliche Informationen der WHO ihren eigenen Entscheidungen zugrunde legen müssen und diese Informationen auch in ihren Staaten durchsetzen müssen.
Also jetzt stellen wir in dem Sinne fest, dass der Generalsekretär eigentlich ein unbeschränktes Verfügungsrecht hatte im Rahmen der Pandemie. Man hat das akzeptiert. Jetzt ist aber die Pandemie vorbei. Jetzt kann man ja wenigstens nachträglich sich einmal überlegen, ja, war das richtig oder muss etwas korrigiert werden? Also die Art und Weise, wie diese, man kann sagen, notrechtliche Vollmacht ausgeübt worden ist die über alle Zweifel erhaben oder kann man in der Demokratie wenigstens nach dem Ende der Pandemie einmal darüber sprechen, hat man das richtig gemacht, hat man es nicht richtig gemacht, hat man Kompetenz missbraucht bis zu einem gewissen Grad. So viel sollte doch in der Demokratie gestattet sein, dass dann an das im Nachhinein einmal erörtert.
Ganz genau. Das ist ja gerade das Wesensmerkmal einer Demokratie, dass man über Phasen der Krisen hinweg eine Beurteilung vornehmen kann, um daraus zu lernen. Diesen Prozess haben wir noch nicht erreicht in der Schweiz, noch nicht erreicht in irgendeinem der deutschsprachigen Länder und er findet auch nicht statt auf der Ebene der WHO.
Ist das freiwillig oder wird es unterdrückt? Also es gibt ja sicher Leute, die sagen, jetzt müssen wir mal über diese Dinge sprechen. Wird das unterdrückt oder sagen die Regierungen, es war so großartig, wie die das gelöst haben, wir müssen gar nicht darüber diskutieren?
Ich denke, sind die Nachwirkungen einer geradezu militärisch organisierten Pandemiebekämpfung seitens der WHO. Sie hat in ihrer Alleinkompetenz die Gefahrenlage vorgegeben, dass Covid-19 die gefährlichste Bedrohung sei seit der spanischen Grippe. Das ist ein absolutes Dogma, an dem bis heute nicht gerüttelt wird. Und sie hat die Lösungen vorgegeben in Form der verschiedenen Maßnahmen bis zur Impfung. Und diese Vorgaben hat die WHO selber bis heute noch nie korrigiert, noch nie widerrufen. Und die Staaten, ich schaue jetzt besonders aus schweizerischer Sicht, fühlen sich an diese Vorgaben offensichtlich noch heute gebunden. Und wir lesen auch heute noch in Urteilen die Referenz auf die WHO, welche offensichtlich für das BAG und für die Schweizer Gesundheitsbehörden noch heute, man könnte sagen, rechtsverbindlich maßgebende Informationen zur Verfügung stellt. Auch wenn es keinen Durchsetzungsmechanismus gibt, aber man betrachtet diese Information noch immer für maßgebend. Und das ist der Grund, warum bis heute dieser Widerstand zu spüren ist aus Regierungskreisen. Und Sie haben es angesprochen, es gibt zum Glück immer mehr Politiker, die sich für dieses Thema interessieren und eine Aufarbeitung verlangen.
Also es gibt ja in der Schweiz sogar Bundesräte und Ex-Bundesräte, also die im Amt waren zur Zeit, als diese Pandemie herrschte und alle Notmaßnahmen da befolgt werden mussten. Aber selbst Regierungsleute haben gewisse Zweifel und sagen, ja, man hat da wahrscheinlich übertrieben und man ist zu weit gegangen. Und in der Freiheitsbeschränkung, die vorgenommen worden ist, da hat man die Grenze des Zulässigen eigentlich überschritten. Also Zweifel sind durchaus da. Darf man die jetzt offen diskutieren oder darf man nicht?
Man muss sie offen diskutieren und es ist sicher auch zulässig. Es wird ja auch getan. Wir dürfen unsere Auffassung frei äußern. Es findet ja auch schon jetzt mehr und mehr statt in den Parlamenten, aber nur mit sehr angezogener Handbremse und ohne den eigentlichen Willen, dem eigentlichen Problem auf den Kern zu gehen. Und aus meiner Sicht war der größte Vorwurf, den sich der Staat zuziehen muss, die Tatsache, dass er die Informationen der WHO ungeprüft und permanent direkt an die Bevölkerung weitergegeben hat und einen eigentlichen Diskurs sowohl in der Wissenschaft als auch in den Medien als auch in der Gesellschaft unterbunden hat. So manipuliert man die öffentliche Meinung, so kann keine Entwicklung auch in der Gesellschaft vorankommen und so ist eben dieses Thema bis heute immer noch wie unter einer Käseglocke.
Bevor ich noch Fragen stelle zu den Manipulatoren, möchte ich Ihnen eine Frage vorlegen über die Manipulierten. Ich muss persönlich gestehen, ich war eigentlich verwundert, was die Öffentlichkeit, was die Menschen alles mit sich machen ließen während dieser Pandemiezeit. Ich meine, dass die Schulen geschlossen worden sind, ist Tatsache geworden. Man hat vielleicht da und dort den Kopf geschüttelt, aber man hat gesagt, ja, das muss jetzt einfach sein. Dass man den Kontakt zum Beispiel zu Insassen von Seniorenheimen rigoros unterbunden hat, dass man sich das gefallen lassen hat, hat mich verwundert. Muss man davon ausgehen, dass man, wenn man genügend Angst verbreiten kann vor irgendwelchen Folgen, dass man dann die Leute relativ einfach manipulieren kann. Also dass der Manipulator wenig Hindernisse hat, Anordnungen zu treffen, zu verlangen und durchzusetzen, die eigentlich in einem freiheitlichen Staat kaum denkbar sind.
In der Tat, wir wissen aus der Massenpsychologie, dass die Erzeugung von Angst ein Mittel ist, die Menschen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Jeder Mensch ist in seinem Denken nicht mehr frei, sobald er Angst hat. Und deshalb ist in der Schweiz das Verbreiten von Angst im großen Stil, in existenzieller Weise, auch unter Strafe gesetzt, unter Strafe gestellt im Strafgesetzbuch. Und zwar im Artikel 286, Schreckung der Bevölkerung. Das ist zu Recht unter Strafe gestellt und von einem solchen Verhalten muss sich der Staat fernhalten, muss im Gegenteil dazu beitragen, dass die Menschen auf der Basis von korrekten Informationen sich von ihren Ängsten lösen können. Und hier hat zwar die Schweizer Regierung nicht an erster Front nach meiner Auffassung mitgewirkt, wie eben beispielsweise in Deutschland, da hat man ein eigentliches Angstpapier, ein Konzept zur Erzeugung von Angst eingesetzt mit sehr starken Aussagen, mit sehr verängstigenden Aussagen, dass zum Beispiel die Kinder den Tod ihrer Großeltern verursachen könnten, selbst wenn sie keine Symptome hätten, auch in Österreich. Aber trotzdem hat auch die Schweizer Regierung das allgemeine Dogma der maximalen Bedrohung durch Covid bis zum Schluss mitgetragen und nichts dafür getan, der Bevölkerung hier die Angst zu nehmen. Und Sie haben es richtig angesprochen, ja, man kann die Menschen führen und auch manipulieren, indem man ihnen mittels Angst und Falschinformationen die Vernunft nimmt.
Und in einem freiheitlichen Staat, in dem wir uns befinden, also ich würde jetzt nicht sagen, wir bilden uns nur ein, in einem freiheitlichen Staat zu leben. Wir haben einen freiheitlichen Staat, dann ist es doch nichts als in Ordnung, wenn man wenigstens im Nachhinein überprüft, war die Bedrohung so, wie sie dargestellt worden ist? Weshalb ist es mehr geworden daraus? Weshalb hat man Angst ausgelöst? War es gerechtfertigt? Oder müssen wir im Nachhinein sagen, wir müssen Korrekturen vornehmen an diesem Statut, an dieser Alleinherrschaft des Direktors der WHO? Das sind doch Überlegungen, die man in einem demokratischen System selbstverständlich machen muss, wenn man einen solchen Notstand hinter sich gebracht hat.
Sie sagen es, Herr Schlür, ganz genau das ist mein oberstes Anliegen. Das Ziel einer Aufarbeitung sollte primär sein, zu überprüfen, ob diese Risikobeurteilung und Risikokommunikation seitens der WHO korrekt war, ja oder nein. Denn damit hat alles begonnen, damit wurde alles gesteuert. Und analog natürlich auch zu überprüfen, ob Ihre Lösungskommunikation zu den Maßnahmen und dann eben insbesondere zur mRNA-basierten Impfung auch korrekt war. Bis heute sagt ja die WHO, diese Substanzen seien genau gleich sicher wie alle anderen auch und sie seien wirksam. Und jeder Mensch, der dagegen sei, den müsse man heute noch bekämpfen. So hat der Generaldirektor Tedros am 28. Mai letztes Jahr am Ende der Generalversammlung sich gegenüber der Presse geäußert. Das geht nicht. Und dort muss man ansetzen, nicht bei den Fragen, ob jetzt der Lockdown eine Woche zu lange gedauert hat, ob man die Maske hätte etwas weniger hoch oder lange tragen sollen. Diese maßnahmenorientierten Diskussionen kann man anschließend führen. Aber zuerst muss man sich immer fragen, ob die Risikobeurteilung korrekt war und dementsprechend auch die Empfehlung der WHO. Und das ist bis heute ausgeblieben und es ist absolut wichtig, damit wir weiterkommen und dieselben Fehler nicht wiederholen, dass wir uns genau mit diesen Fragen befassen.
Jetzt müssen wir uns ja vergegenwärtigen, dass die WHO auch Pläne hat, auch Projekte hat, auch Perspektiven geäußert hat, was man jetzt in Zukunft tun muss. Und wenn wir jetzt zur Vergangenheit einen klaren Positionsbezug feststellen, dann müssen wir uns jetzt damit befassen, was die WHO jetzt plant. Können Sie da mal ein bisschen Auskunft geben?
Also auch hier gilt, die WHO ist letztlich noch keine supranationale Organisation mit einem eigenen Ziel und einer eigenen Strategie. Sie ist das Abbild der Einflussnahme ihrer Mitgliedstaaten. Und derjenige Mitgliedstaat, der bisher in den letzten 10 Jahren den stärksten Einfluss genommen hat, das sind die Vereinigten Staaten. Und konkret sind es Kreise innerhalb dieses Wirtschaftsraumes der Vereinigten Staaten, welche sich primär auf den Bereich der Impfungen fokussiert haben. Und dementsprechend, wenn man nach der Planung, nach der Strategie der WHO fragt, dann muss man schauen, welche Strategie haben diejenigen, welche die WHO finanzieren und welche Kommunikation haben diese Organisationen geleistet. Und in erster Linie zu nennen ist hier die Bill & Melinda Gates Foundation, also die Stiftung von Bill Gates und die internationale Impfallianz Gavi. Gemeinsam stellen sie den größten Beitrag zur Verfügung an die WHO.
Darf ich Sie schnell unterbrechen? Ich meine, bei UNO-Gremien ist es doch im Prinzip so, dass die Staaten, welche der UNO angehören, das Geld zusammentragen, dass diese Organisationen, auch die Unterorganisationen, da verwenden und einsetzen für ihre Pläne. Ist es bei der WHO anders?
Absolut anders. Deutlich über 80% des Budgets der WHO kommen auf freiwilliger Basis zustande, sind also nicht die von Ihnen angesprochenen Pflichtbeiträge der Mitgliedstaaten. Und es sind beileibe eben nicht nur Mitgliedstaaten, welche diese freiwilligen Beiträge eben über 80% des WHO-Budgets leisten, sondern da sind auch Organisationen dabei, welche ganz nahe bei der Pharmaindustrie sind und von ihr profitieren. Bill und Melinda Gates Stiftung und die Impfallianz Gavi haben gemeinsam den größten Anteil. Sie sind an der Spitze der gesamten Beiträge, nicht nur der freiwilligen Beiträge. Und Bill Gates ist eine Schlüsselfigur. Er hat 2010 vor der WHO-Generalversammlung das Jahrzehnt der Impfung ausgerufen. Wenn man insgesamt die Kommunikation von ihm, aber auch von der WHO anschaut, man würde das ganz nüchtern von außen betrachten, ohne Voreingenommenheit, dann würde die Antwort auf Ihre Frage lauten, die Strategie der WHO ist es, so viele Menschen wie möglich, so häufig wie möglich Impfungen zu verabreichen. Die WHO hat nur eine einzige Antwort auf alle Probleme der Gesundheit der Menschheit und die lässt sich mit dem Wort Impfen bestmöglich zusammenfassen. Das ist die Strategie, was dahinter für Pläne, weitere Pläne liegen, außer diesen ökonomisch motivierten Plänen. Dazu kann ich mich nicht fachlich äußern, aber das ist ganz zentral das Hauptsteckenpferd der WHO, sodass es mich persönlich wundert, warum nicht schon längstens es Gegenstand ist einer parlamentarischen Debatte und einer öffentlichen Debatte, ob denn die WHO nicht noch anderes kann, leisten kann oder leisten sollte, als eben nur Impfungen voranzutreiben.
Jetzt zunächst einmal zu dieser Persönlichkeit von Bill Gates. Kann ja sein, dass er aus irgendwelchen Gründen, aus irgendwelchen Erlebnissen heraus persönlich zur Schlussfolgerung gekommen ist, Impfen ist wichtig. Und ich stelle das ungeheuer viele Geld, das ich habe, zur Verfügung, dass möglichst viel geimpft werden können. Die Frage ist ja, werden da einfach Möglichkeiten eröffnet oder geht es im Blick auf einen Zwang? Meine, das ist meines Erachtens, wenn wir über ein freiheitliches System sprechen, wenn wir aus einem freiheitlichen Staat heraus diese Fragen diskutieren, ist das das Entscheidende? Ist es eine gute Geste, eine positive Geste eines sehr reichen Mannes, möglichst viele sollen sich impfen können, oder steckt dahinter eine Strategie, alle müssen impfen?
Dazu sind zwei Dinge zu bemerken. Erstens, Bill Gates hat selber beim WEF 2019 und auch sonst kommuniziert, dass die Investition in Impfstoffe für ihn die bestmögliche Investition sei. Er würde mit solchen Investitionen einen Return on Investment von Faktor 20 machen können. Er hat das auch unter Beweis gestellt im Rahmen von der Corona-Pandemie, als er im August 2019 Aktien von Pfizer-BioNTech im ganz großen Stil eingekauft hat und zwei Jahre später zu einem Faktor 17 Wertzuwachs oder Gewinn wieder verkauft hat. Das sind ökonomische Zielsetzungen. Hier geht es nicht um Philanthropie und Opfer zugunsten der Allgemeinheit. Zweiter Aspekt, Impfzwang. Der Impfzwang respektive die unfreiwillige Verabreichung von Impfungen beginnt nicht erst dann, wenn sie von einem Gesetz oder von einer Regierung oder vom Militär gezwungen werden, sich die Nadel zu verabreichen. Die unfreiwillige Verabreichung beginnt dort, wo sie ohne zureichende Information und unter psychologischem Druck zu etwas gebracht werden, was sie in voller Kenntnis aller wahren Tatsachen niemals tun würden. Und dort haben wir uns in den letzten 4-5 Jahren leider bewegt, in dieser Dunkelgrauzone. Den Menschen wurde kein reiner Wein eingeschenkt, sie wurden getäuscht über die wahre Natur dieses Phänomens Covid-19. Man hat ihnen Angst eingejagt und sie wurden getäuscht mit Bezug auf den Risikogehalt der Covid-19-Impfungen und gleichzeitig hat man sie psychologisch auch noch unter Druck gesetzt und gesagt, ihr dürft eben nicht teilhaben an der Gesellschaft oder in gewissen Branchen sogar nicht zur Arbeit gehen, es sei denn, ihr weist nach, dass ihr genesen oder geimpft seid. Das ist ein ganz massiver psychologischer Druck und für viele hat das ausgereicht, sich impfen zu lassen. Dort beginnt das Strafrecht zu drohen. Wir haben zwingendes Völkerrecht, das im Nachgang zum Nürnberger Kodex geschaffen wurde. Es ist der Pakt über die bürgerlichen und politischen Rechte, Artikel 7 und Artikel 4, welcher zwingend sagt, es darf niemand ohne vollumfängliche Information und ohne seine freiwillige Zustimmung sich etwas verabreichen, was einen Experimentalcharakter hat. Das ist zwingendes Völkerrecht, das hier gebrochen wird. In der Schweiz können wir diese Bestimmung verorten in der Bundesverfassung, Artikel 10, Absatz 3. Es ist nicht nur das Folterverbot im engeren Sinne, was als Folter zu bezeichnen und qualifizieren ist, sondern eben auch unmenschliche und herabwürdigende Behandlung, welche im Sinne dieser gerade genannten Bestimmung aus dem Pakt über die bürgerlichen und politischen Rechte eben bereits dort beginnt, wo jemand ohne vollumfängliche Information und ohne eine wirklich freiwillige Zustimmung dazu gebracht wird, in einer experimentellen Situation daran teilzunehmen. Das haben wir hier ganz klar gehabt. Kein Mensch hatte irgendwelche Daten über die Wirkungsweise, über die Inhaltsstoffe und über die Nebenwirkungen dieser mRNA-basierten Injektionen, als sie im Dezember 2020 auf die Menschheit losgelassen wurden. Und deshalb der Ausflug in Form von dieser zweiteiligen Antwort. Hier wird mit psychologischen Tricks und mit Falschinformation ein maximaler Absatz dieser Impfstoffe bewirkt. Es ist eine perfekte Marketingstrategie, welche hier Nutzen bringt für all diejenigen, die an Impfungen verdienen.
Was waren die Nachteile, die diejenigen zu akzeptieren hatten, jetzt auf die Schweiz bezogen, die sich nicht haben impfen lassen? Dann gab es ja doch noch eine recht ansehnliche Zahl von Schweizerinnen und Schweizern, die gesagt haben, nein, ich lasse mich nicht impfen. Was wurde ihnen zuteil mit diesem Entscheid?
Die Zertifikatspflicht war eingeführt worden im September 2021 und hat gedauert bis Ende März 2022 und hat bedeutet, dass man drei Optionen hatte. Man hätte sich entweder testen lassen können und ein negatives Resultat ausweisen müssen, man hätte den Nachweis einer Genesung erbringen können oder sich impfen lassen müssen. Wir hatten zwar niemals einen eigentlichen Impfzwang, aber in der Zeit von, ich glaube es war der 21. Dezember bis Ende Januar, hatte man 2G, also hätte man nur durch den Impfnachweis oder nur durch den genesenen Nachweis, hätte man ungeschränkt sich in der Öffentlichkeit bewegen können. Wenn man das nicht hatte, dann konnte man eben nicht in Restaurants gehen, man konnte in zahlreichen Berufen auch nicht arbeiten, in Gesundheitsberufen, in Bereichen des Sportes, der Kultur, war es Pflicht. Und auch bei allgemeinen Veranstaltungen, größeren Veranstaltungen, musste man ein Zertifikat vorweisen. Das heißt, sie konnten an all diesen Bereichen der Gesellschaft konnten sie nicht teilnehmen, wir alle, die wir nicht geimpft waren und sich auch nicht darüber ausweisen konnten, genesen gewesen zu sein. Ja, und man war ausgeschlossen, darüber hinaus natürlich auch Zielscheibe von sehr dezidierter Kritik bis hin zu Verleumdung in den Medien.
Und wie sehen Sie jetzt die Zukunftsperspektiven? Auf dieser Grundlage hat die WHO operiert. Sie haben, das haben Sie eingangs gesagt, Sie haben ein Konzept vor sich für die Zukunft. Wie beurteilen Sie das jetzt aufgrund dieser Erfahrungen, die wir machen konnten, die jeder machen konnte während der Covid-Pandemie?
Das hängt jetzt wirklich von uns ab, ob wir verstanden haben, was abgelaufen ist unter Covid und ob wir als Bevölkerung gegenüber unseren Politikern und gegenüber unserer Regierung einen ausreichenden Druck aufbauen können, um zu sagen, wir möchten nicht, dass die Fehler der Vergangenheit nicht nur wiederholt werden können, sondern in Form von diesen angepassten Gesundheitsvorschriften sogar legalisiert werden. Wenn die Gesundheitsvorschriften in der angepassten Form nicht zurückgewiesen werden bis zum 19. Juli dieses Jahres, dann werden sie in Rechtskraft erwachsen, ab dem 19. September in Rechtskraft.
Könnten Sie mal kurz aufzählen, was das konkret bedeutet, was unter diesen Vorschriften, unter diesen Anordnungen zu verstehen ist, also wie der einzelne Bürger, die einzelne Bürgerin davon betroffen sind?
Ja, es sind etwa 5 Punkte. Erster Punkt, der Generaldirektor erhält eine erweiterte Kompetenz fürs Ausrufen von dem Gesundheitsnotstand, Pandemie, internationales Pandemienotrecht. Zweitens darf der Generaldirektor in Zukunft einen noch größeren Katalog von Gesundheitsprodukten vorschlagen, zu dem explizit auch experimentelle Substanzen gehören, also auch genmanipulierende Präparate, wie wir es bisher gehabt haben, experimentelle Substanzen.
Kann er es vorschlagen und dann kann man wählen oder kann er es durchsetzen?
Ja, ich komme gerade dazu. Ja. Ja, der entscheidende Durchsetzungspunkt ist, wenn Sie darauf hinaus wollen, er wird nicht ein Weisungs- oder Anordnungsrecht haben. Diese Vorschläge werden keine Rechtsverbindlichkeit haben. Aber warum bin ich trotzdem so beunruhigt? Weil die Informationen, die er als Generaldirektor der WHO gibt, also auch Informationen zu den Gesundheitsprodukten, die er vorschlägt, die gelten als Gottes Wort. Die sind den Handlungen der Regierungen und den Entscheiden der Parlamente und den Entscheiden der Gerichte zugrunde zu legen. Ein schweizerisches Gericht wird nicht überprüfen dürfen, ob die Beurteilung der WHO zur Pandemie korrekt ist. Und ein schweizerisches Gericht, übrigens schon bisher, wird niemals überprüfen dürfen, ob diese Impfsubstanzen wirklich wirksam sind. Damit ist es zu Ende. Und indem Sie die Handlungsgrundlagen, eben die Information, welche erforderlich ist, um handeln zu können, wenn Sie die von vornherein in die Hände legen, einer einzelnen Person oder Personengruppe, welche ein ökonomisches Interesse hat an bestimmter Art von Maßnahmen, dann geben Sie auch Ihre Handlungsfähigkeit auf. Sie geben Ihre Souveränität auf. Und das ist das Gefährlichste, was passieren kann. Die Schweiz hat nach Artikel 2 Absatz 1 der Bundesverfassung den Zweck, die Unabhängigkeit und die Freiheit des Volkes zu wahren. Ein Bundesrat, der ungeprüft alle Informationen der WHO als eigene Informationen seinem Handeln wird zugrunde legen müssen, wird niemals die Freiheitsrechte und die Unabhängigkeit und die Sicherheit der Bevölkerung tatsächlich wahren können. Er wird immer nur das vollziehen können, was ihm die WHO sagt, obwohl es nicht einmal rechtsverbindlich ist. Das ist hier ganz wichtig zu verstehen. Es ist quasi ein Trick, mit dem die WHO, aber auch der Bundesrat operiert. Denn Sie können sagen, ja, zu Recht können Sie sagen, es ist ja nicht rechtsverbindlich. Ja, das sage ich auch nicht. Aber die Informationen, die von der WHO kommen, müssen in der Schweiz in das politische Handeln einfließen und sie müssen auch von der Regierung gegenüber der Bevölkerung durchgesetzt werden. Es darf keine Widersprüche geben in der Öffentlichkeit, in den Medien, in den sozialen Medien. Hier müsste der Bund und auch die Kantone nach Annex 1 dieser Gesundheitsvorschriftenanpassungen müssen intervenieren.
Zunächst noch die Frage nach der Person dieses Generaldirektors. Ich meine, Sie haben erklärt, im Blick auf Bill Gates, dass da ein Wirtschaftsmann, ein talentierter Wirtschaftsmann, man kann auch sagen, ein Spekulant, sehr viel Geld einsetzt und auch Gewinn im Kopf hat dabei. Das ist ja ein Motiv, das ist auch kein strafbares Motiv. Das kann man in einer freien Gesellschaft so entwickeln. Aber was ist dann mit diesem Generaldirektor? Was treibt dann den an? Sind das auch materielle Interessen? Hat er einen materiellen Gewinn aufgrund seiner Tätigkeit? Was sind die Motive, dass er diese sehr umfassende, ich möchte sagen, Alleinherrschaft anstrebt, weltweit Gesundheitsvorschriften, Gesundheitsanordnungen, Anordnungen bezüglich Medikamenten und so weiter zu erlassen? Was treibt ihn da an?
Ich sehe in Tedros weniger einen nach Macht strebenden Menschen, sondern er ist eine perfekte Marionette, wenn wir uns anschauen, woher er kommt, was er als Rucksack mitbringt. Er stammt aus Äthiopien. In Äthiopien war er Teil einer später als terroristisch eingestuften Organisation, welche viele Menschen auf bestialische Weise getötet oder gefoltert oder gefangen genommen hat, war später in der Regierung. Er ist nicht Arzt, er hat keine Sach- und Fachkompetenz und hat auch im Umfeld von Bill Gates im Rahmen, ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob es Gavi war oder eine ähnliche Institution, auf jeden Fall hat er Gelder bekommen von Bill Gates oder seiner Stiftung für seine Tätigkeit. Das heißt, er ist a conflicted person, er hat einen Interessenkonflikt, respektive sein Interesse ist es, seinen bisherigen Arbeitgebern und Geldgebern gegenüber loyal zu sein. Er tut, was die befehlen. Und wahrscheinlich sind da noch sehr viel mehr Leichen im Keller bei dieser Person, sodass er das umsetzt, was ihm gesagt wird. Im Übrigen oder darüber hinaus denke ich aber nicht, dass er eine eigene große Machtfülle anstrebt, sondern er taugt sehr gut als perfekte Marionette.
Jetzt muss ich die Frage stellen zum Titel unserer Diskussion. Wir haben das mit Fragezeichen versehen. Läuft das in Richtung Diktatur, was heute von der WHO ausgeht? Ich meine, wenn die WHO Gerichte zwingen kann, Maßnahmen oder zu Maßnahmen sich zu äußern, ohne dass man Expertise hat dazu, wenn man politische Instanzen zwingen kann, Dinge durchzusetzen, zu deren Entstehung man nichts zu sagen hat, dann hat das jedenfalls mit Demokratie nicht mehr sehr viel zu tun. Also konkret die Frage, müssen wir das Fragezeichen hinter dem Titel unserer heutigen Diskussion löschen oder ist es immerhin noch angebracht, das Fragezeichen zu belassen?
Auf jeden Fall müssen wir dieses Stichwort in den Raum stellen als Ausgangspunkt für eine Debatte über die Rolle der WHO. Eine eigentliche Diktatur im klassischen Sinne mit dem Diktator, welcher militärische Sondervollmachten hat, haben wir hier natürlich nicht und wir haben nicht einmal, wie ich schon sagte, rechtsverbindliche Weisungsbefugnisse. Aber eben der springende Punkt liegt in der Informationshoheit. Wenn Sie eine Instanz sind, welche global vorgeben dürfen, im weitesten Sinne, was relevant ist im Zusammenhang mit der Pandemie, angefangen von der Bedrohungsseite bis hin zu den Lösungen. Und Sie wissen ganz genau, die Regierungen haben sich verpflichtet, ihre Informationen, also die Informationen dieser WHO, dem eigenen Handeln zugrunde zu legen, ja, dann hat de facto der Generaldirektor die Macht. Wie auch immer, aber er hat die Macht, all die Staaten in eine ganz bestimmte Richtung zu lenken. Und so gesehen, ja, legt eine unglaubliche Machtfülle vor, auch in Bezug auf die Frage, wer überprüft seine Handlungen. Wir haben keine Überprüfungsgremien. Wir haben es schon angesprochen, ganz am Anfang. Es gibt keine Verantwortlichkeit dieses Mannes irgendjemandem gegenüber, weder politisch noch haftungsrechtlich und im Übrigen kann dieser Mann dank Immunität tun und lassen, was er will. Und so gesehen ist die faktische Gegebenheit, wenn wir in der Schweiz diese Gesundheitsvorschriften nicht deutlich zurückweisen, tatsächlich so, dass der Bundesrat sich in die Schweiz als Ganzes in eine Situation bringt, wo die Weltgesundheitsorganisation das Schicksal der Schweiz dominiert, es auch der Schweizer Regierung verunmöglicht, am Ende den Zweck der Eidgenossenschaft tatsächlich zu verteidigen, ihm nachzuleben. Und deshalb darf auf gar keinen Fall dieser Organisation ein solches Vertrauen entgegengebracht werden, Macht übertragen werden, weitere Finanzen übertragen werden, sondern im Gegenteil, man muss sie auf den Prüfstein legen und mit aller Genauigkeit ihre Handlungen der letzten 4 Jahre überprüfen. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde empfehlen, ähnlich wie die USA oder jetzt gerade Argentinien, ernsthaft über einen Austritt aus der WHO politisch in der Öffentlichkeit nachzudenken und das voranzutreiben.
Konkret gefragt, was ist zu tun in der direkten Demokratie, in der wir immerhin noch leben, um das, was Sie jetzt skizziert haben, als prinzipielle Situation, um die zu korrigieren? Was ist zu tun?
Als Sofortmaßnahme müssen die Bürger gegenüber dem Parlament in Bundesbern deutlich machen, dass die Erwartungshaltung darin besteht, die Anpassung der internationalen Gesundheitsvorschriften zurückzuweisen, bis zu diesem Fristdatum vom 17. Juli dieses Jahres. Zweitens, ebenso muss Druck ausgeübt werden auf die Politik in Bern. Aufarbeitung, was war die Rolle der WHO, wie wird sie finanziert, warum hat die WHO bis heute zu keinem Zeitpunkt korrekt informiert, respektiere ihre eigene Informationspolitik zu der tatsächlichen gesamten Pandemiesituation bis heute niemals korrigiert. Dort beginnt auch für die Schweiz dieses unsägliche Covid-19-Schicksal, das wir dann alle mitmachen mussten. Dieser Druck muss kommen und er hat etwas mit Selbstbestimmung, mit Demokratie, mit Souveränität zu tun. Wenn wir das nicht tun, dann geben wir einen sehr wesentlichen Anteil unserer Souveränität und Selbstbestimmung auf und bringen uns und unsere Gesundheit und die Wirtschaft der Schweiz in größte Gefahr.
Ja, und wenn Sie mir vielleicht noch eine abschließende Bemerkung gestatten. Wenn wir beim Thema sind Bedrohung der Souveränität der Schweiz, Bedrohung des Selbstbestimmungsrechts der Bürger, dann hören wir aktuell ziemlich viel in den Medien unter dem Titel EU-Rahmenverträge. Und hier haben wir eine relativ starke Dynamik gegen diese EU-Rahmenverträge, prominent vorangetrieben von der SVP, von der Kompass-Initiative, respektive den Personen dahinter, den Unternehmungen dahinter und auch von ProSchweiz. Sehr löblich. Ich bin froh, dass diese Akteure sich hier so einsetzen. Aber ich muss darauf hinweisen, dass die entsprechenden völkerrechtlichen Grundlagen, also diese konkreten Rahmenverträge, noch nicht mal im Wortlaut vorliegen, geschweige denn, dass es schon konkrete Termine gibt für parlamentarische Debatten oder sogar eben für ein Referendum. Während, wie ich es ausgeführt habe, für die Anpassung der internationalen Gesundheitsvorschriften, da haben wir einen konkreten Termin, und zwar, der steht unmittelbar vor der Tür, 19. Juli 2025, das sind wenige Monate, die der Bundesrat Zeit hat, diese Anpassungen der Gesundheitsvorschriften zurückzuweisen. Und mir persönlich ist es ein Rätsel. Und ich habe ehrlich gesagt auch kein Verständnis dafür, dass diese löblich agierenden Akteure, die das erforderliche Kleingeld haben, auf der politischen Bühne sich Gehör zu verschaffen, dass sie zwar die Bedrohung für die Souveränität und die Selbstbestimmung der Schweiz erkennen gegenüber der EU, aber genau dasselbe Themenfeld, die Bedrohung der Souveränität und der Selbstbestimmung der Schweiz durch die WHO, vollständig ignorieren und bei diesem Thema überhaupt nicht mithelfen. Ich finde es persönlich unfair, dass wir sage jetzt mal im weiteren Sinne die Freiheitsbewegung, ganz prominent voran auch die aufklärende Plattform des Aktionsbündnisses Freie Schweiz, ABF Schweiz, dass wir mit unseren Veranstaltungen allesamt pro bono uns die Hacken ablaufen müssen, mehrmals pro Monat einen Vortrag halten, ich selber pro Woche einen Vortrag, ohne jede Kompensation und dass wir absolut keine Unterstützung erfahren. Ich kann nur davor warnen, wenn der Bundesrat diese Anpassungen nicht zurückweist, dann werden sie in Rechtskraft erwachsen für die Schweiz ab 19. September 2025. Und dann wird es sehr viel schwieriger werden, sich dieser Dominanz der WHO zu widersetzen und aus diesem Machtspiel irgendwie wieder rauszukommen. Das möchte ich ganz deutlich an die Adresse von der SVP, von Pro Schweiz und auch an die Adresse vom Kompass-Komitee gerichtet verstanden wissen. Wir brauchen Unterstützung, sonst werden wir das nicht schaffen.
Besten Dank. Das ist ein Strauß von Vorschlägen für Interpellationen, für parlamentarische Vorstöße. Vielleicht reicht das aber nicht. Vielleicht muss das Volk auch das Initiativrecht benutzen und prüfen, wie man hier nun wirklich wirksam eingreifen kann. Anregungen sind gefallen in der heutigen Diskussion. Ich möchte Ihnen, Philipp Kruse, herzlich danken für dieses Gespräch. Mein Gesprächspartner war Rechtsanwalt Philipp Kruse, ein Sachverständiger auf dem Gebiet der WHO. Man darf auch sagen, ein Kämpfer auf diesem Gebiet. Ich hoffe, wir konnten bei den Zuhörern etwas Einsicht gewinnen, was sich da tut und wo der Bürger vielleicht gerufen ist, etwas zu unternehmen. Das war eine Sendung der Schweizer Zeit bei Radio Kontrafunk. Mein Name ist Ulrich Schlür, ich bin Redaktor an dieser Zeitung. Ich möchte Ihnen bestens danken und den Zuhörern möchte ich danken für Ihr Interesse. Und Sie wissen ja, jeden Montag 10 Uhr Schweizer Zeit bei Radio Kontrafunk. Alles Gute, Dankeschön.
Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Schlür.